Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. In der wilden Variationswoche sprechen wir über Minimalist Bench Frequency, Ass-Up Bench und diskutieren, was Sprünge mit Kreuzheben zu tun haben.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Nachdem uns Maxi heute mit dem besten Gag des Jahrtausends gerade versorgt hat, möchte ich euch alle da draußen recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge im Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier wieder in vollständiger Runde mit meinen reizenden Co-Hosts, einmal aus Berlin, der großartige Producer Maximilian Rabe, und aus Wien, aus dem beinahe in echten Leben, wirklich, schwör auf meine Mutter, abgebrannten Gym, Mr. Kona Novak. Wie geht's euch an diesem wunderschönen Donnerstag? Mittag mittlerweile.
Den 1. April alle gut überstanden.
Ich hab, ja, war schon eine komische Nachricht, dass direkt am 1. April ein Bild vom brennenden Gym kommt, aber you're not fooling your guy.
Das war tatsächlich 1:1 einfach mit ChatGPT gemacht, mit diesem Bildgenerator von ChatGPT. Also schon ziemlich krass.
Not bad.
Ja.
Ich glaube nichts, was im Internet steht.
Grundsätzlich.
Es ist eine gute Zeit, alt zu werden.
Auch so PubMed-Studien, die hole ich mir aus dem Internet, die sind nicht echt. Das ist alles gelogen.
Die wollen uns nur verarschen, die da oben.
Demnächst hält Maxi noch eine 25 Stunden und 5 Minuten Rede gegen Internet.
Ich glaube nichts mehr, was da im Internet steht. Ich glaube nur, was in Büchern schwarz auf weiß mit Tinte gedruckt steht.
So, das ist der richtige Ansatz.
Das ist mindestens 50 Jahre der Zeit, die überstanden hat.
Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, liebe Gemeinde, um über Powerlifting zu sprechen. Und in der letzten Woche, also in Folge 69, nice, habe ich eine neue Bracing-Technik vorgestellt. Und der gute Max hat sich gedacht, da habe ich noch was zum Nachreichen heute und möchte uns heute nochmal etwas vorstellen.
Und zwar eigentlich eine schnelle
Nummer
aus meinem Training. Ich weiß gar nicht, wie braced ihr normalerweise? Atmet ihr durch den Mund beim Bracen, also beim Luftholen dann, oder über die Nase?
Wer fängt an? Ich kann anfangen.
Kona, lass erst mal überlegen.
Kona, wie war das nochmal mit dem Atmen? Wie ging das nochmal? Also, meine Beuge ist, da versuche ich relativ radikal zu bracen. Da mache ich aber auch das technisch so, wie ich das letztens erklärt habe, ne, mit erst ein Atmen.
Ich will nicht wissen, Gürtel ob du zu. Radikal wirst, ich will es auf die Nase, den Mund.
Da bin ich durch den Mund. Bei der Bank habe ich so ein Hybrid, da mache ich den ersten Teil durch den Mund und dann habe ich den letzten Teil wirklich, das ist ganz, ganz, also prozentual ganz wenig Anteil, durch die Nase, und das Heben mache ich auch durch den Mund.
Und hast du gerade gebraced oder gegähnt?
Ich habe gebraced gerade.
Einfach um es nochmal auszutesten, wie war das nochmal?
Wie ich das bei der Bank mache. Ich glaube, bei der Bank mache ich es 100% durch den Mund. Weil das liegt aber auch immer daran, wenn ich mich so auf meinen Nacken lege.
Weil du so lange Arme hast.
Dann habe ich so die Brust so weit oben, dann ist meine Nase immer sofort eigentlich verstopft. Also die macht sofort zu. Ich habe so richtig beschissene Nasenscheidenwände. Ja, das kommt, glaube ich, auch ein bisschen vom Clubschnee immer, dass die Nase dann so zu ist. Aber ja.
Von der Kreide natürlich.
Deswegen, dann bei der Beuge mache ich am Anfang immer erst durch die Nase und dann durch den Mund. Ich habe auch keine Ahnung wieso. Und beim Heben brace ich tatsächlich kaum. Also da habe ich kein Bracing.
Also aber theoretisch dann auch durch die Nase, oder? Wenn du normal atmest, atmet man ja dann auch nicht über den Mund.
Tendenziell eher durch den Mund, weil meine Nase einfach wirklich hops ist und ich echt recht wenig Luft durch die Nase immer bekomme. Ich hatte schon eine Nasenoperation an der Stelle, muss man hier sagen.
Ah, genau deswegen. Sagst. Aber das war nur für die Optik.
Das hat wirklich keine funktionelle Bewandtnis.
Er hat dann gefragt, hey, soll ich das auch noch richten? Ich so, schön, nee, okay. Ich will einfach bitte gerne weiterhin.
Ich würde einfach gerne aussehen wie Michael Jackson, wenn es geht.
Ja, ich habe normalerweise bei der Bank früher, glaube ich, immer durch die Nase gebraced. Ich weiß nicht, warum das verloren gegangen ist. Und jetzt hatte ich mal Coaching-Feedback bekommen, ich soll mal über die Nase bracen, und habe gemerkt, dass ich viel krasser die Brust zum Kinn bekomme und das auch halten kann. Also das gerne mal austesten. Das hat wirklich besser bei mir funktioniert. Also instant hat sich besser angefühlt. Und bei meiner Rehab habe ich gerade gemerkt, als ich über die Nase geatmet habe, habe ich deutlich besser hinbekommen beim Einatmen, die seitlichen Obliques irgendwie festzumachen. Und das war wirklich ein Unterschied, was mir dann auf einmal einen Satz schmerzfrei gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Also es hat einen krassen Unterschied gemacht. Und wenn man da sehr fragil ist, dann merkt man ja immer sehr hoch die Unterschiede, ob es gerade hilft oder nicht. Und habe es dann nochmal versucht, ein paar Mal hin und her zu machen. Eigentlich habe ich so eine Atmung, wo ich auch in die seitliche Bauchmuskulatur atme. Aber lustigerweise hat es einen anderen Effekt gehabt, als ich durch die Nase nochmal versucht habe, wirklich in die seitliche Bauchmuskulatur zu bracen beim Heben und Beugen. Also da kann ich auch nochmal sagen, ich hatte es früher schon mal gehört, dass manche irgendwie so durch die Nase einatmen in die Bauchmuskel so und dann nochmal so kurz mit dem Mund oben drauf atmen.
Das mache ich bei der Bank genau andersrum.
Ah.
Da hole ich den Großteil der Luft durch den Mund rein und mache dann so den letzten Schub, damit ich eben das, was du gesagt hast, meine Brust noch gut unter das Kinn klemmen kann, mache ich dann durch die Nase, damit ich halt den Kiefer nicht nochmal aufmachen muss.
Ja, also bei der Bank hat es bei mir wirklich viel geholfen, da komplett über die Nase zu machen, kann aber auch ein bisschen von der Brücke wirklich abhängen. Ja, und bei der Bank, beim Heben kann ich es nur bestätigen, dass da echt die Obliques key sind beim Bracen und dass man die irgendwie vielleicht auch zur Übung mal mit der Nase deutlich besser trifft. Ja, habe ich da festgestellt, dass ich das auch mal ein paar Leuten näher bringen will.
Ja.
Apropos experimentieren. Bitte eine weitere, ein PSA.
Hört auch mit Drogen zu experimentieren.
Bitte experimentiert nicht.
Oh ja, oh Gott.
Mit irgendwelchen Sachen kurz vor dem Wettkampf, Freunde der Sonne.
Ah.
Wir reden hier alle aus persönlicher Erfahrung. Wir alle hatten diese Cases schon. Macht's bitte einfach nicht.
Hattest du das, Kona, auch bei dir selbst? Also hast du dann angefangen rum zu experimentieren und es ist wirklich brachial nach hinten losgegangen?
Vorm Wettkampf auf jeden Fall nicht. Also das nicht.
Vielleicht so ganz am Anfang, wenn man sich noch unsicher ist in seiner Technik und denkt irgendwie, man muss noch rausfinden kurz vorm Wettkampf, wie es geht.
Na, experimentieren ist ja ein recht weiter Begriff. Man kann ja an vielen Stellen rum experimentieren als an, was weiß ich, Griffweite bei der Bank zum Beispiel. Aber also Ernährung und so Game Day Nutrition war bei mir also sehr lange wirklich sehr experimentell. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber ich hatte mal so einen Bankdrückwettkampf und habe ich auch gewonnen, keine Sorge. Also musste Gewicht machen, bin dann aber auch irgendwie 3 Kilo zu leicht eingewogen und hat mir dann so eine Prinzenrolle und eine Packung Milch mitgenommen und hat mir dann nach der Waage einfach die Prinzenrolle reingejagt. Da wirklich, ich hatte wirklich dann auch derbe Magenprobleme, aber da könnte man sich natürlich auch nicht ausmalen, woran das liegt, nachdem man sich quasi auf leeren Magen und 3 Tage Gut-Cut eine Packung Prinzenrolle mit Milch reinjagt. Ist natürlich völlig unverständlich, wie das passieren kann.
Moment mal, Prinzenrolle und Milch hast du gesagt, ne?
Naja, so reingetunkt halt immer.
Für manche ist es doch dann quasi wie so ein Cereal-Frühstück, oder?
Im Wesentlichen könnte man das so bezeichnen.
Ja. Kannst du es ja dann sehen. Du brauchst einfach ein
bisschen weit Milch hergeholt.
Ja. Ein bisschen weit hergeholt, aber passt. Ja, war mäßig gut. Meinen dritten habe ich trotzdem nicht gekriegt. Ja, war auf jeden Fall eine wilde Experience und dann halt so die Klassiker mit Subway-Sandwiches reinfahren dann vor dem Wettkampf und dann wirklich derbste Flatulenzen haben, weil schwöre, nach einer Chicken Fajita auf leeren Magen ist die Abgasproduktion wirklich brachial. Was ist denn Leute los mit dir? Du hast dich jetzt schon das dritte Mal verschluckt in der letzten Viertelstunde.
Trinken lerne ich erst über den Tag.
Ja gut, Maxi ist halt auch vor 4 Sekunden, bevor er auf den roten Knopf bei der Podcast-Aufnahme gedrückt hat, aufgewacht.
Völlig entspannt aus dem Bett gehüpft. Mit 3 Ratschlägen saß ich hier vom Rechner.
Für alle, die, wir haben ja keinen Video-Live-Podcast, aber Maxi sitzt gerade noch, liegt noch im Bett und hat das Mikrofon so neben sich auf dem Kissen liegen und redet da rein.
Ich habe auch so einen gigantischen gestreiften Schlafanzug und so eine Bommelmütze. Für den Busch. Und so eine riesen Nachtlampe.
Gehst du damit auf den Nachtpott?
Und so eine ganz, ganz kleine runde Brille auf der Nasenspitze. Und ganz rote Wänkchen.
So, bevor das hier noch weiter abdriftet natürlich, komme ich mal um die Ecke mit einem neuen Thema, mit einem etwas konträren Thema zu dem, was wir bisher so besprochen hatten, nämlich ja einmal mit Pavel mit seiner sehr hohen Frequenz, was SPD angeht. Und da zählt natürlich auch das Bankdrücken mit rein. Und genauso hatten wir ja mal vor gefühlt 100 Folgen, dass Maxi sich das japanische Bankdrückbuch angeschafft hat. Und da ging es ja auch drum, oder da war ja auch die Quintessenz so, dass eine sehr hohe Frequenz bei der Bank sehr, sehr hilfreich ist. Aber genauso gibt es natürlich auch gute Gründe, eine sehr niedrige Frequenz auf der Bank zu haben. Und das wollen wir heute mal so ein
bisschen. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt.
Falk richtig sauer.
Ja, wirklich. Falk schon wieder saui. Mann, ich komme hier nur mit Thema um die Ecke und Falk steht schon wieder mit Klappmesser da. ja, zum Beispiel, also ich würde jetzt sagen, so Low Frequency ist jetzt für mich so 1 bis, ist 3-mal schon niedrige Frequenz? Würdet ihr sagen, 3-mal ist eine niedrige Frequenz?
Das würde ich sagen, es ist für mich so programmatisch Untergrenze, aber würde ich jetzt nicht Low Frequency sagen.
Ja, also ich würde auch sagen, so, ich denke 2 Sessions, eine Session schon ein bisschen sehr wenig, aber ich sag mal, was so um die 2 Sessions ist, ist so Low Frequency. Und da ist natürlich die Frage, warum plant man das? Warum hat man das im Programming drinne? Ich habe es zum Beispiel eine lange Zeit drinne gehabt bei einer Athletin und bei einem Athleten. Ja, mal so die Frage erstmal an euch. Wo seht ihr denn da jetzt erstmal die Vorteile, nicht nur die Nachteile? Und vielleicht habt ihr da auch so ein bisschen persönliche Erfahrungen mitgemacht.
Ja, wir können ja erstmal den nicht so maximal, Falk gar nicht, der weiß überhaupt nicht, wovon du redest. So, wenn man nicht jeden Tag Bank drückt, warum machst du dann eigentlich Powerlifting?
Wofür machst du den Sport?
Ja, so, nee, ich habe jetzt ein paar Leute, die auch zeitbedingt nur 3-mal trainieren, deswegen auch nur 3-mal benchen können. Witzigerweise habe ich das sogar, ich hätte früher da richtig Schiss vor gehabt, aber ich habe das jetzt auch bei ein paar Leuten, die so super Low Rom haben, ganz gut hinbekommen. Mhm. Ansonsten, wenn wir dann halt tiefer gehen, ne, oder wo so die Cases sind, ich habe jetzt keinen, der einmal bencht, ne. Muss aber dazu sagen, bei dem japanischen Bankdrückbuch gab es ja einmal, ich bringe jetzt die Namen durcheinander, deswegen sage ich sie nicht, aber es war ja von 2 Leuten geschrieben, die sich so ein bisschen gegenseitig ergänzt haben. Und während der eine hier, der eher Lightweight 74er war, der damals zumindest das Buch geschrieben hat, ja, jeden Tag fast gedrückt hat, hat der andere, der hat, glaube ich, auch Raw gemacht, aber auch Equipped. Das war dann halt eher so ein typischer, ich bench hier an die 300 Kilo Typ ist.
Macher.
Und der hat nur einmal die Woche gebencht, glaube ich sogar. Ich weiß nicht, ob es 2-mal war, aber auch super wenig. Also heißt jetzt nicht, dass Japaner alle 20 Mal am Tag benchen, ne? Gibt's auch genau so andere Eindrücke und hat natürlich dann entsprechend, wie man es erwarten würde, andere Hebel, ne? Deutlich längeren Weg. Nicht von den Hebeln her so super effizient. Und ich denke, da sehe ich auch Leute, wo das dann eher in Frage kommt, die sich nicht regenerieren könnten, wenn die halt 4-mal die Woche benchen würden. Das kann man halt auch sehr gut an der Range of Motion festmachen, ne? Also da gab es ja, als es vor allen Dingen damals die Tiefenregel noch nicht gab, Leute, die halt so 2 Zentimeter gebencht haben, und die haben dann als auch nicht Heavyweight 200 Kilo auf 10er gemacht oder so, die sich halt immer nur 5 Zentimeter bewegt haben. Aber da bist du dann halt bei anderen Leuten bei einer Rep gefühlt, wenn man das addiert, jede Rep, die 5 Zentimeter. Und ich finde, wenn man sich das mit Range of Motion immer gleichsetzt, dann hat man da oft einen guten Erklärung, warum das gar nicht so unterschiedlich dann ist. Also Kilometergeld muss bei allen gleich sein. So.
Ja, ich sehe auf jeden Fall im Zusammenhang mit sehr hoher Range of Motion auch eine höhere oder erhöhte Verletzungsanfälligkeit in den Strukturen, wenn man zu viel Frequenz und zu intensiv Frequenz fährt. Das also sehe ich völlig ein. Aber ich müsste ganz ehrlich sagen, dass ich keine, also für mich nicht wirklich, also reden wir jetzt nur von Combench oder auch Variation, weil jetzt einmal die Woche drücken erscheint mir
auch von Variation, denke ich.
Ja, denke ich halt eigentlich auch, ne? Erscheint mir wirklich deutlich zu wenig. Also ich wüsste nicht, wie gesagt, abgesehen von Verletzungen, warum man jetzt wirklich explizit nur einmal die Woche drücken sollte. Also ich sehe einfach, dass die Vorteile, die du hast, wenn du höherfrequent drückst und dann dafür halt ein bisschen weniger intensiv und vielleicht variationsauswahltechnisch an die Range of Motion angepasst die Übungsauswahl gestaltest, sehe ich keine wirkliche Bewandtnis dafür. Aber vielleicht bin ich ja auch einfach zu wenig bereit.
Zu eingeschränkt. So, jetzt Kona, jetzt hol die Faust raus.
Es Banger, geht dich so. Gar nichts an, warum ich das gemacht habe.
Ja. Frag mich nicht, okay, so blöde. Okay,
kommen wir zum nächsten Thema. Geheimnis.
Nee, ich muss aber auch sagen, für mich war das damals bei beiden auch eine Entscheidung. Also bei der Athletin war das, die ist mit zweimal Bankdrücken zu mir gekommen, also dass sie maximal zweimal drücken konnte. Hatte da immer sehr Probleme, was Schulter angeht, Schulterschmerzen, Ellenbogenschmerzen. Und dann haben wir das über so einen längeren Zeitraum erstmal mit zweimal Bank probiert und dann irgendwann natürlich einen dritten Tag mal testweise ein bisschen mit reingenommen, um zu schauen, wie der Körper drauf reagiert. Der war natürlich dann super leicht und ganz entspannt. Und jetzt ist aber über die letzten Blöcke ist es jetzt schon konstant eigentlich auch, dass wir hier eine Dreierfrequenz haben. Da hat sich jetzt nichts geändert. Und so, wie sie es mir sagt, sind auch ihre Schmerzen besser geworden. Schulter macht weniger Probleme und Bank macht auch PRs. Also auf jeden Fall absolut richtige Entscheidung. Aber ich würde es auf jeden Fall in dem Moment wieder tun, wenn jemand so mit solchen Problemen zu mir kommt, um erstmal einfach zu schauen, so liegt es jetzt am Programming, liegt es irgendwie strukturell wirklich an irgendwelchen Problemen, und da zu viel zu ändern, auf jeden Fall nicht so gute Idee, gerade am Anfang, aber langfristig natürlich mehr Übungen, gerade jetzt auch bei Athleten und Athletinnen, die noch nicht so einen hohen PR haben, jetzt noch nicht der über 100 Kilo, 120 Kilo ist, da auf jeden Fall gut auch mal eine Dreierfrequenz dann so langsam zu probieren, mal zu schauen, was der Körper so sagt, wie er drauf reagiert, und dann sich von da an weiter lang zu hangeln, weil das ist schon auf jeden Fall der bessere Weg.
Also ich glaube, so das untere Minimum sollte eigentlich zweimal sein, ja, auch wenn halt eins eine leichte Session ist. Also man sieht es ja auch über verschiedene Sportarten, jetzt mit Gewicht sind oder nicht, desto technischer ein Movement ist und natürlich desto weniger ermüdend eine Bewegung ist, desto mehr profitiert man davon, die wirklich häufig spezifisch zu trainieren. Jetzt zum Beispiel, ich weiß, Judoka machen sehr viel Training, wenn die Olympia sind, dann machen die fast täglich. Gewichtheben ja auch zum Beispiel. Und ich denke, beim Powerlifting sieht man das halt auch, wenn man einen relativ oder im Verhältnis gesehen untechnischen Conventional hat, wo man einfach nur runtergeht, volle Power zieht, muss man eigentlich relativ selten schwer was in der Hand haben, um seine Technik so zu behalten. Aber desto technischer ein Lift wird, und das sieht man damals, als es die Regel noch nicht gab, bei so super Low-ROM-Benchern, wo jeder Millimeter quasi entscheidet, dass du genau den richtigen Weg triffst. Also da ist ja wirklich mal, wenn du einen kleinen Mini-Miss-Groove hast, dann ist das ein Todesgrind, ansonsten machst du damit 10 Reps. Und ja, desto präziser alles sein muss, ich glaube, so ist gut formuliert, desto mehr profitiert es von oft zu trainieren. Heißt, wenn man eine geringe Range of Motion hat, sehr viel Technik drin, desto länger der Weg ist, desto mehr Ermüdung hat man, desto weniger genau und präzise muss eigentlich die Bank sein. Aber ich glaube, mit so einer leichten Technik-Session, mindestens einer, würde jeder gut fahren. Also ich kann jetzt schwer einen Case mir überlegen, außer Verletzungen, wo jemand nur einmal benchen sollte.
D'accord.
Ja, also ich glaube, bei einmal Bank muss schon einiges daneben gegangen sein, dass man sich dafür entscheidet. Bei zweimal Bank finde ich es eben auch so, wie wir es gerade schon jetzt ein bisschen discussed haben. Da müssen schon gute Gründe gegen eine Dreierfrequenz oder gegen mindestens eine Dreierfrequenz vorliegen, dass man sagt, ja okay, dann geht es eben nur zweimal. Und ich glaube, auch hier war bei ihr erst am Anfang so ein bisschen Skepsis dem gegenüber, weil, ja, was, wenn das jetzt mit der Schulter schlechter wird? Aber ich muss sagen, so da habe ich auch weniger das Problem beim Bankdrücken an sich gesehen, sondern eher im Konstrukt um ihr restliches Training und gerade auch, was so die Assistenzauswahl angeht. Und ich glaube, das ist alles ein riesiges Zusammenspiel, wieso es jetzt in die richtige Richtung gegangen ist. Und das lag jetzt nicht nur an der Zweier- oder Dreierfrequenz.
Aber das kann ich auf jeden Fall spiegeln, wenn man mal Schulterprobleme hat bei der Bank. Klar, muss man erstmal nach der Ursache suchen, aber wichtig ist auch erstmal mal akut, dass es nicht schlimmer wird. Und da ist meine Beobachtung eigentlich Frequenz und Peak-Intensitäten sind so das Hauptproblem.
Ja.
Wenn man, also da kann man am schnellsten versuchen, erstmal das runterzukriegen, indem man eine Session rausnimmt. Vor allen Dingen vielleicht eine schwere Session, wenn man zwei schwere hat, um erstmal das für einen 4-Wochen-Block oder so ausheilen zu lassen und dann kann man wieder erhöhen. Vielleicht auch, wenn man dann technisch daran arbeitet. Ich erlebe es auch oft, dass Leute die Frequenz mal reduzieren, wenn die mehr Hypertrophie integrieren wollen. Würde mich mal auch interessieren, wie ihr das seht. Ich habe jetzt immer gedacht, naja, das kann man eigentlich immer parallel fahren und ich weiß gar nicht, ob das so sein muss. Aber vor allen Dingen mit meinen Benchern mit einer langen Range of Motion kriege ich halt immer mehr. Ich meine, das ist ja generell das Feedback, ne, dass die einfach Muskelmasse brauchen. Die brauchen halt einfach super viel Muskelmasse und können noch weniger über Technik lösen. Und da war jetzt immer bis jetzt das Reasoning, lohnt es sich vielleicht einen Tag rauszunehmen, nicht unbedingt jetzt nur und an den Tag dann Hypertrophieübung zu machen. Also anstatt 4-mal Bench macht man halt 3-mal Bench und 1-mal Hypertrophie an irgendwelchen Dips oder Chest Press oder so. Sondern das Argument ist, dass man halt so viel Hypertrophie dann vielleicht braucht, dass man nicht mehr recovern würde bei 4 Tagen. Habt ihr da mal Erfahrung gemacht, dass ihr gesagt habt, okay, ich würde mehr Hypertrophie machen und dafür müssen jetzt wirklich einen Banktag kürzen?
Ja, habe ich. Also nicht bei mir selbst, aber bei AthletInnen ist es schon einige Male vorgekommen, wobei ich dann auch versuche, da so gegen zu regulieren, dass man die Verteilung trotzdem möglichst beibehalten kann. Also das ist dann wirklich nur so im Äußersten passiert. Ich habe dann halt so Step für Step immer weiter die Intensität für den jeweils einen Tag, wo ich dachte, okay, vielleicht könnte man den perspektivisch irgendwann mal weglassen, runtergefahren. Und dann ist es ein paar Mal passiert, dass ich den dann, wo ich dann auch gesagt habe, nee, komm, also es bringt nichts, hier jetzt noch weiter drauf zu ballern. Offensichtlich wirkt sich das einfach nur negativ auf deine Entwicklung aus, so über die Woche. Wir cutten das einfach raus und dann ist es auch besser geworden, aber ja, war, also ich versuche den Schritt immer ein bisschen zu vermeiden, aber wenn es dann nicht anders geht, dann passiert es halt auch.
Ja, da kann ich Falk auf jeden Fall, glaube ich, so ziemlich genau die Hand schütteln, die imaginäre Coaching-Hand. Wir schütteln sie gerade. Gute Maßnahmen und glaube ich auch dann die richtigen in dem Fall.
Ich habe auch früher mal gedacht, es muss vielleicht nicht nötig sein, einen Banktag rauszunehmen. Man kann ja noch so technische Sachen drin lassen. Hm. Aber jetzt mittlerweile überlege ich mir, vielleicht habe ich auch noch nicht genug Hypertrophie gemacht mit den Leuten dann. Also, dass sie wirklich noch mehr machen müssen. Ich glaube, wichtiger ist immer, dass man wirklich checkt. Da merke ich auch, dass dann immer entsprechendes Feedback kommt, wenn man mal nachfragt. Du, wir müssen halt bei dir jetzt wirklich Muskelmasse aufbauen, damit deine Bank nach oben geht und dann zu gucken, haben sich die Accessories verbessert und wenn nicht, mal nachzufragen, wie sieht es denn gerade bei deiner Ernährung aus? Nimmst du zu? Isst du genug Protein? Und dann kriegt man da manchmal doch die Überraschung und merkt, ah ja, okay, vielleicht könnte das daran liegen, dass es gerade da gar nicht vorangeht. Aber wenn das alles in Check ist, könnte man halt wirklich überlegen, mal zu sagen, okay, wir machen jetzt mal wirklich, also man fragt, man geht mal davon aus, wenn jemand zum Beispiel sehr lange Hebel hat, selbst wenn der maximale Griffweite greift, was sie ja dann oft nicht tun, dann wäre das ja im Verhältnis zu unserer Schulterspanne, die jetzt vielleicht eher eine technische Bank haben, ein super Close Grip immer noch, oder? Das vergesse ich manchmal. Und wenn ich mal Close Grip benche, also jetzt vom Verhältnis von meinem Schultergürtel zu denen ihre Griffbreite ähnlich greifen würde, dann wäre das halt für mich eine extrem Trizeps-Heavy-Bench-Variation und gar nicht so doll brustrelevant. Also vielleicht ist ja Bankdrücken auch nicht die beste Brustübung für die Leute. Und man sollte dann mal überlegen, wie trainiert ein Bodybuilder, der halt eine Riesenbrust hat, wie viel macht der eigentlich? Und sich daran ein bisschen mehr orientieren, beziehungsweise wirklich dann Benchsätze so als halben Satz zählen. Und ja, da mal richtig to town gehen mit den Accessories.
Unser All-Time-Classic-Spruch macht auch Assistenzen richtig.
Ja, man kann es nur rauf und runter predigen. Ja, das mit dem halbe Sätze zählen oder als halbe Sätze zählen, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber hat jetzt schon geklickt bei mir und fand ich sehr, sehr interessant, muss ich nochmal ein paar Gedanken dran verschwenden. Ja, aber bin da natürlich ganz bei dir. Und ich würde, also zu dem Thema Close Grip, immer wenn ich hier meine M-Rap Close Grip Sätze mache, da bin ich schon so ein bisschen verleitet auch mal irgendwie oder denke mir so, eigentlich hätte ich auch mal Bock, etwas schwereres Close Grip zu drücken, um zu schauen, wie sich's anfühlt. Aber ja, bin ja eigentlich mit meiner Griffweite sehr zufrieden. Die habe ich ja gut ausgearbeitet, aber nur so in Richtung maximal. Wie hast du deinen Close Grip Ansatz hier schon mal gepitcht eigentlich an die Community?
Ja. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich da gerne mal nach ein paar Banksätzen, auch vor allen Dingen, wenn jemand viel Bank braucht, dann eher nochmal zwei Sätze so Close Grip nachzuhängen, dann zwei Sätze Accessories und das eher so ein bisschen in Etappen aufzusplitten. Mal da Close Grip, dann eher so Soft Touch und dann ein bisschen mehr High Rep nach schweren Banksätzen. Und ich glaube, der größte Teil, man könnte das auch auf verschiedene Tage legen, aber ich habe das Gefühl, vor allen Dingen, wenn man gute Hebel hat, gerät man halt sehr schnell, dann kann man wieder einen neuen Kraftstimulus und einen neuen Hypertrophiestimulus brauchen. Und das Zweite ist, finde ich, psychologisch, oder? Also anstatt irgendwie 6 Sätze Mittelrap Bank zu machen, bringt es einfach mehr, 4 Sätze oder 3 Sätze normal, dann 2 Sätze Close Grip, High Rep und dann nochmal 2 Dumbbell Press richtig zum Muskelversagen. Absolut. Irgendwie, finde ich, kann man sich besser dran abarbeiten, ne?
Absolut.
Auch von den Gelenken her.
Hm. Bin ich ganz bei dir.
Ich glaube wirklich, mittlerweile ist auch mein Ansatz mehr dazu gegangen, gerade bei der Bank, eher ein bisschen höhere Reps zu planen und eher mehr Bodybuilding drumherum als super spezifisch und du brauchst Übungen mit dem Gewicht und du brauchst noch einen super spezifischen Technik-Single-Satz davor. Das hat zwar schon alles auf jeden Fall seinen Platz so im Baukasten, aber ich glaube, tendenziell ist es wirklich so, dass es mehr ein bisschen in diese Hypertrophie-Richtung auf jeden Fall geht.
Ja, aber also ich würde gerade, wir kommen natürlich ein bisschen drauf an, wie die restliche Wochenstruktur aussieht, logischerweise, aber ich würde die schweren Singles, ja, natürlich auch abhängig von den Hebelbedingungen der Person, glaube ich, nie so richtig rausscratchen komplett. Also wenn, dann würde ich so einen Tag nehmen, an dem ich schon auch vorneweg nochmal einen schweren Single baller oder zwei schwerere Sätze und davon ein Single und ein Double von mir, so ein Triple, und dann danach nochmal ein bisschen Higher-Rap-Kram hinterherwerfe, weil die Ermüdung, die du aus den beiden Sätzen bekommst, die strukturell, ne, also in den aktiven Strukturen, ist ja relativ gering. Der Effekt, den du davon trägst, ist ja eigentlich eher so neuronale Aktivierung, könnte man sagen. Also man hat ja dann ein bisschen mehr Readiness zu drücken und profitiert ja dann eigentlich in der Performance davon, dass man vorneweg nochmal was Schwereres geschickt hat. Deshalb wäre für mich auch, also selbst wenn man dann so Tage mehr hypertrophielastig gestaltet, wäre für mich, glaube ich, nicht der Move, da die Singles rauszunehmen, und würde trotzdem.
Corona schüttelt auch den Kopf. Und jetzt nickt er. Und jetzt tanzt er YMCA.
Ja, so würde ich sagen. Also kommt ein bisschen, wie gesagt, ne, auf die restliche Wochenstruktur an, aber so eine Frequenz von zweimal schwer pro Woche bei jemandem, der gute Hebelbedingungen hat. Und dann vielleicht nochmal eine Primer-Session und dann vielleicht eine etwas höher rappigere. Wäre für mich, glaube ich, gut vertretbar, aber dann zu sagen, okay, wir machen wirklich nur einmal die Woche eine schwere Bank und den Rest behalten wir so high-rappig bei, bräuchte es schon viel argumentative Überzeugungskraft, um mich dahin zu bewegen, sag ich mal so.
Argumentation, ich sehe krass aus.
Tja, da hast du nichts mehr zu sagen, Falk.
Nein, das ist wahr. Also ich meine jetzt auch damit gar nicht, dass da alles singelt rausfliegt und nicht mehr schwer oder so. Nur ist es meistens, also ich würde sagen, der Trend geht eher so dazu hin, ne, zum Beispiel gerade am Primary-Tag, dass ich da einen schwereren Topsatz habe, ein bisschen leichteren Backoff, dass jetzt nicht irgendwie groß hohes Volumen ist, aber so an den anderen Tagen, zum Beispiel der Secondary, einfach mehr Volumen hat, oder mehr High Reps hat. Und zum Beispiel auch so der dritte Tag ist dann meistens, der schaut eigentlich bei sehr vielen sehr gleich aus. Es ist immer irgendwo eine Art Technik, Topsatz, lange Pause, irgendein Tempo nach unten, irgendwie sowas. Und dann wieder mehr Richtung High Reps im Backoff. Und das, muss ich jetzt so sagen, hat sich bei vielen eigentlich echt positiv verändert. Das ist auch was gerade jetzt zum Beispiel bei einem Athleten, den hatten wir ja schon mal zu dritt hier bequatscht. Shoutout Matthias. Hallo, wo ist dein Shoutout?
Shoutout Matthias.
Matze, der wirklich seine Bank, bei der er wirklich lange so stuck war, im Bereich so 120 bis maximal 130, jetzt auf 142 gebracht haben. Und das habe ich dann so gedacht, okay, cool, das hat sehr gut funktioniert, das probiere ich jetzt nochmal bei ein paar anderen und auch da hat das wieder sehr gut funktioniert und deswegen wird es jetzt mal so lange gemolken, bis das mal nicht funktioniert und dann schauen wir mal, was dann passieren muss.
Kann ich auch nur zustimmen, dass ich auch viele habe, die dann einen Single, vielleicht noch einen Topsatz machen und dann halt an vielen Tagen eher High-Rap-Kram. Und ich glaube, man lässt sich manchmal verleiten, sehr schwer zu trainieren, weil es halt ganz kurzfristig die Performance erstmal hochpiekt. Ja, also dafür gibt es ja Peaking und klar, der Ansatz existiert ja, dass man sehr viel schwere Sätze macht und dann vielleicht mal ein bisschen mehr aus dem Single rausholen kann, wenn man es regeneriert. Aber ja, dann matcht man halt immer 2,5, 5 Kilo mehr, aber hat ein Plateau und da kann es vielleicht wirklich mal helfen zu sagen, hey, wir konzentrieren uns wieder mehr auf High Rep, machen ein bisschen mehr dann noch für den Muskelaufbau. Und dann verliert man vielleicht erstmal direkt 2,5 Kilo in der Leistung, in der Peak-Leistung, aber auf einmal geht alles höher und da darf man sich manchmal nicht verleiten lassen. So, Kona hat hier noch eine kleine Variation, zu der er was sagen wollte.
Ja, genau. Die Variation habe ich mir natürlich selber ausgedacht und wir sind ja jetzt in der wilden Variationswoche. WWW, Alter.
Okay, danke. Guck mal, Falk hat schon den Folgentitel gelöscht.
WVW, wilde Variation.
Nee, das wird jetzt hier.
Ach du Scheiße. Okay, und zwar ist das eine sehr, sehr coole und eine sehr, sehr interessante Setup-Übung, würde ich schon fast sagen. Und zwar ist es eine Art Ass-Up-Bench. Und zwar ist es so eine Art Setup-Übung, um das Setup beim Bankdrücken ein bisschen zu verinnerlichen. Und wir kennen es ja alle, wenn Athleten sich so wie einen nassen Sack auf die Bank plumpsen lassen. Also du rackst so die Hantel raus, ne, dann viele machen es ja mit dem Arsch oben, der Leg Drive ist gut da, dann wird der Po nach unten gelassen und statt dass da Spannung herrscht, wird dann der Arsch wirklich komplett aufs Pad drauf knallen gelassen und dadurch geht natürlich auch meistens ein schöner Spannungsverlust mit ein. Und die zweite Option ist natürlich auch, dass das Setup zwar cool ist und sehr gut funktioniert und da passt alles, der Po liegt minimal auf, guter Leg Drive. Sobald die Hantel sich dann aber nach unten bewegt, wird die komplette Spannung eigentlich abgegeben. Das sieht man immer sehr schön bei den Technikvideos, bei den Check-In-Videos, wenn man schon sieht, dass die Knie sich so leicht nach vorne bewegen, so ein paar Zentimeter sich nach vorne schieben. Da merkt man dann schon ganz gut, ah, okay, hier ist auf jeden Fall zu wenig Leg Drive da. Und ja, mit dieser Variation, mit der S-Up-Variation, wollen wir da so ein bisschen gegensteuern. Denn was passiert, wenn wir den Arsch oben halten? Wir halten sehr, sehr viel Leg Drive. Und das ist ja genau das, was wir haben wollen. Ich glaube, es gibt da so zwei Variationen. Ich überlege noch ganz kurz was anderes. Ich erinnere mich mal, dass mir irgendjemand mal gesagt hat zum Bankdrücken, dass eine gute Warm-up-Übung für die Brücke ist, genau das zu machen, dass du so
das lernst. Das war ja im Podcast, das hatten wir ja bequatscht, weil das auch bei dem japanischen Bankdrücken, die machen das mit dem Feed-Up.
Ah, da war das.
Ja. Naja, ja, aber tun wir mal so, als wäre das jetzt deine Original-Idee. Das habt ihr davon, die Asiaten. Wir klauen jetzt eure Ideen und verkaufen jetzt unsere.
Wir übersetzen eigentlich nur noch. Es ist so leicht. Es ist so einfach.
Ja, ja, wirklich. ja, auf jeden Fall ist natürlich da der Sinn der Übung, dass du möglichst viel und möglichst stark deine Quads eigentlich aktivierst, um eben den Po oben zu halten, um diese Spannung zu gewährleisten. Und es ist jetzt vielleicht keine direkt eigenständige Übung so an sich. Kann man natürlich auch so programmen, aber gerade so im Warm-up, gerade so bei leichteren Sätzen und bei, ich würde sagen, technikfokussierten Sätzen, ist das eine ganz coole Möglichkeit, einem Athleten wirklich beizubringen, was es heißt, Spannung in den Quads zu haben und Spannung wirklich in die Brücke und ins Bankdrücken zu bekommen. Was ist eure Meinung?
Also erstmal, Kona, Props, du bist wirklich ein Genius, ja, dafür, dass du diese Variation vom japanischen Bankdrückbuch von Maxi rausgeklaut und adaptiert hast. Dafür möchte ich dich loben.
Vielen Dank, danke.
Ich hätte es nicht besser machen können. Und ja, ich bin eigentlich großer Fan der Übung. Es gibt so ein paar Leute bei mir, die machen.
Okay.
Eben aus benannten
Gründen. Tja, Kona, deine originale Idee hier. Ich habe übrigens im Nachhinein noch so eine Idee über High Frequency, aber das erzähle ich euch später. Eine original Idee, die ich mir so überlegt habe.
Habt ihr schon mal von 6x SPD die Woche gehört? Ich habe das...
Das kam einfach zu mir, die Idee. Kam einfach
aus. Es blüht da so ein kleines Fünkchen in meinem Hirn. Und ich habe mir da was gedacht, aber ich pitch das mal später.
Brutaler Gamechanger, auch wenn man so ein bisschen besser die Assistenzen trainiert. Habt ihr darüber immer nachgedacht? Das ist wirklich
ich glaube, man könnte noch mehr squatten, wenn man sich einfach Bandagen um die Knie machen würde. Aber daran arbeite ich noch an dem Konzept.
Leute, ein was noch. Slackpull. Ist ein Wort, habe ich mir selber ausgedacht. Ich werde euch später erklären, um was es da geht.
Brutal. Die Sache mit der S-Up-Bench, ich programme die ganz gerne bei Leuten, bei denen ich eben genau das Gefühl habe oder das Problem identifiziere, dass sie Schwierigkeiten damit haben, die Spannung aufrecht zu erhalten. Das betrifft glücklicherweise nur einen relativ kleinen Teil meiner Trainees. Die meisten machen das sehr, sehr gut. Bei einigen ist da einfach so ein bisschen diese perzeptive Umsetzung ein Problem, was ja durchaus sein kann. Dafür kann ich ja nicht heben.
Das du sagst, dafür kann ich ja nichts.
Wollte ich auch gerade sagen, okay. Na gut.
Wir haben ja alle so unsere Baustellen, das wollte ich damit ausloten. Ja, und manchmal aber, und das kann ich, da würde ich wahrscheinlich jetzt gleich mal die Frage zu euch zurückwerfen, manchmal bringt es tatsächlich nicht so viel. Also hatte jetzt einen, bei dem ich das mit eingebaut habe, da hat das super funktioniert, und dann bei einer anderen Person war das so. Ja, also wir haben das wie eine komplett andere Übung betrachtet. Das ist jetzt halt S-Up-Bench und die Sachen, die ich da mache, die mache ich halt dort und das und beim Bankdrücken mache ich es dann halt wieder komplett anders und da werden die Glutes dann wieder gepancaked und fertig. So, passiert dann nichts weiter. Also wie geht ihr denn mit sowas um eigentlich?
Also um nochmal hier noch ein paar mehr Beispiele rein zu werfen und ein paar Shoutouts, die wir ja noch gar nicht gemacht haben, diese viel zu wenig.
Nur eine.
Außer Matthias. Shoutout Matthias. Nee, Shoutout an Sebastian bei uns aus dem Vereinstraining.
Shoutout Sebastian aus dem Vereinstraining bei uns.
Der auch eine Trainee Ass-Up-Bench. Oh, wir brauchen mal einen anderen Namen für die Übung. Ass-Up-Bench.
Die Falk-Bench.
Und sag, die sehr deutsche, nee, österreichische Wiener Kona-Bench.
So.
Der auch österreichische Benchmark ist und hat damit sehr viel Erfolg gehabt bei seinen Trainees. Auch genau in demselben Ding, dass die lernen, halt ordentlich Leg Drive zu geben, konstant und über die Rep zu halten. Also Mit wie viel Gewicht machst du das, Falk? Auch eher so technisch und nicht anspruchsvoll? Also,
naja, oder ich versuche das so in den Fünfern zu mal, in den Fünfer-Ranges zu machen. At 6, 7. Vielleicht mal eine RP 8, aber so. Also jetzt nichts super Tödliches und auch nicht unbedingt bei den.
Entfernt man was Tödliches.
Top-Singles. Aber ja, also schon, dass es auch über eine längere Zeit gehalten werden soll, muss.
Interessant. Werde ich mir vielleicht auch mal für ein, zwei überlegen und berichten.
Ich sehe das auch, glaube ich, als auf jeden Fall ein gutes Warm-up. Es geht da jetzt vielleicht nicht nur darum, den Arsch so hoch wie möglich in der Luft zu halten, sondern vielleicht wirklich so ein paar Zentimeter über dem Pad. Mhm. Und da merkst du dann nämlich ganz schnell, wenn die Spannung weggeht, berührt der Arsch das Pad, und das soll ja dann nicht so sein. Deswegen, ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall ein paar ganz coole Fallbeispiele überlegen, wann man was idealerweise machen könnte. Ist ja natürlich abhängig von der jeweiligen Schwachstelle. Aber ich glaube, ja, ist möglich, diese Übung, ist möglich.
Keine neue Variation, aber ein Thema für einen anderen Lift, und zwar beim Heben, vor allen Dingen beim Sumo-Heben, habe ich eine kleine Beobachtung gemacht. Und zwar glaube ich, dass die Worte, so ein bisschen auch wie bei Slack Pull, der ja nicht unbedingt ein Pull sein muss, auch das Wort Lockout völlig falsch verstanden wird. Und der eigentliche Lockout, wenn man meint, so, oh, lass mal für die Judges einen Lockout machen, ist eigentlich gar kein Strecken der Hüfte. Mein Take ist, die Hüfte sollte schon vorm, also wir lassen mal das Wort Lockout für, ich mache das, damit die Jury mir das gültig gibt. Ne? Also Schultern nach hinten muss jetzt im Regelwerk offiziell sein. Also jetzt, ich glaube, die hatten ja mal ein Briefing, dass die das nicht übertreiben sollen beim Judging. Aber auf jeden Fall muss man ja Schultern
nach hinten geben. Ganz kurz, worauf willst du da hinaus? Also beim Judging nochmal?
Was ich gerade gesagt habe, oder? Also steht nicht im Regelwerk, dass die Schultern nach hinten gehen müssen,
genau,
um den gültig zu haben? Genau. Ja. Und ich glaube, es gab mal ein Rundschreiben, ich glaube, das war auch so um die, als Pascal da bei seinem World sich beschwert hat, weiß ich noch, der hat darauf reagiert.
Das war dann ein Jahr später,
ja. Irgendwie so, gestern ein Rundschreiben rausging, die sollen es mal nicht übertreiben, so nach dem Motto, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es beim BVDK war oder international.
War international.
Aber nichtsdestotrotz gibt es diese Regel. Und ich würde die Unterscheidung machen, dass die Hüfte und die Knie vorm Lockout schon gestreckt sind und der Lockout eigentlich nur noch den nach hinten ziehen der Schulter und nach vorne durchdrücken der Brust ist, und viele das aber nicht verstehen. Ich sehe sehr viele, die Probleme haben im Lockout, und was ich bei denen fast immer sehe, ist, dass die Knie nicht durchgedrückt sind.
Kona macht ja High Life einfach mal mit.
Genau. Kona, probier das mal folgendes. Versuch mal deine Knie nicht zu strecken und schon ein bisschen früher nach hinten zu ziehen. Und wenn man in dieser leicht gehitschten Position ist, finde ich, schafft man es nicht, die Knie durchzustrecken auf einmal und die Hüfte richtig durchzustrecken. Ja. Und da bleiben übelst viele hängen und haben diesen Grinder-Lockout, weil die nicht verstehen, dass vorm Lockout, wo sich die Hantel oder die Schultern nach hinten bewegen, müssen eigentlich schon die Hüfte und die Knie gestreckt sein. Das ist jetzt mein Take. Und da geht es nicht um überstreckt, aber die Knie müssen einmal diesen Klick gemacht haben, wo sie halt kurz nach hinten gehen.
Wo sie dann zur anderen Seite durchbrechen dann. Klar.
Genau. Plus die Hüfte ist dann, glaube ich, auch schon meiner Meinung nach relativ aufrecht, sagen wir mal. Und am besten, wie ich das beschreiben kann und wie ich das jetzt auch cue, die Leute, ist mit einem Sprung. Wenn die einfach hochspringen, dann springt man nie mit gebeugten Beinen oder so. Die sind immer durchgestreckt, die Hüfte ist eigentlich gestreckt, und diese Position wollen wir eigentlich einnehmen und dann in den Lockout, in Anführungszeichen, für die Jury gehen. Das habe ich so ein bisschen gemerkt, dass viele das, glaube ich, nicht checken, dass sie denken, okay, ich drücke die Hüfte erst durch, wenn ich die Hantel nach hinten bewege, aber das funktioniert meistens dann nicht, weil die Leute zu früh nach hinten gehen. Könnt ihr relaten?
Absolut, absolut. Also gerade bei den jüngeren Leuten, die ich hier bei mir im Coaching habe, die sind auch immer sehr überambitioniert und wollen dann, also wenn du sagst, hier schau mal ein bisschen auf die Schulterposition im Lockout, wollen sie das am besten schon am Boden machen. Und dann muss man dann auch sehr schnell mal gegenregulieren. Ne? Die sind dann sehr, die haben dann sehr Bock, das richtig zu machen, was ich sehr unterstütze natürlich. Muss man aber immer das richtige Ausmaß finden. Und ich hatte gestern auch, vielleicht fällt es auch in die ähnliche Sparte von Perzeption, ein Blogabschlussgespräch mit Vincent. Shoutout Vincent. Wir hatten heute zu wenig Shoutouts. Der und habe ihn dann so gefragt, worauf er so noch achten will im nächsten Block, also was so die Ziele sind. Und dann hat er unter anderem mitgenannt, dass er die Beugegeschwindigkeit ein bisschen erhöhen will in der konzentrischen. Und da musste ich dann, also weil wir jetzt schon eine Weile zusammenarbeiten und ich ungefähr weiß, wie er tickt, wenn er sowas sagt, musste ich dann so, ja, mach vielleicht mal ein bisschen entspannter, konzentriere dich mehr auf Sicherheit und Kontrolle und die Geschwindigkeit kommt dann von alleine. Also versuch's nicht so schnell wie möglich zu machen, sondern so sicher wie möglich, so kontrolliert und technisch wie möglich. Und der Rest kommt dann mit. Ja, also wenn du eine gute Beuge hast, ist die automatisch schnell oder so schnell, wie sie sein soll. Entgegengesetzt zu, ich mache jetzt so schnell wie möglich und mache dann dafür alles anders und mein Rhythmus geht komplett kaputt. Und er auch so ein Kandidat, der, wenn das Heben sehr gut läuft und also er sehr performativ, schnell und gut und stark ist, dann aber auch dazu tendiert, ein bisschen sloppy zu werden, was eben genau das ist, was du gesagt hast, Maxi, mit diesem, ja, ich ziehe dann zu früh meine Schultern zurück und bei ihm ist es dann wirklich, ist es wirklich haarscharf an einem Hitchen, was den Lift ungültig machen könnte, weil der einfach mit der Hantel so heftig in den Oberschenkel kracht, also selbst wenn es dann leicht ist, dass er den dann automatisch so ein bisschen wegbounced und die dann da so hochhüpft am Oberschenkel und das ist natürlich im Powerlifting nicht erlaubt. Ja, also genau das, was du eigentlich gesagt hast und da bin ich auch bei dir. Also ich habe es noch nie so gemacht, dass jetzt so aktiv Plyometrics als Assistenzübung dafür gemacht habe.
Nee, als Cue einfach. Als Cue.
Als also Cue, klar, ja, darum, aber jetzt...
Um das zu verstehen, zur Erklärung.
Genau, jetzt halt die Frage, ob, also es gibt ja Leute, die schwören auf Plyos, ob man das da mit einbauen könnte oder sollte.
Also unabhängig erstmal von diesem ganzen Plyo Dings und was jetzt wie locker ist.
Plyo-Müll.
Ist ja, finde ich, das grundlegende Problem, das, was wir auch schon öfter mal besprochen haben, oder das, was man auch öfter gerade im Sumo sieht, ist ja eigentlich, dass die Leute ihr Becken und ihre Beckenposition, Hüftposition nicht richtig kontrollieren können. Und das Becken dann im Endeffekt so richtig schön untergeschoben wird, du dadurch eigentlich schon im Lock, also deine Hüfte in der maximalen Kontraktionsstellung im Endeffekt steht und du dann aus dieser Position absolut gar keinen Hinge machen kannst, entweder dann deine Deadlift squattest und halt Soft Knees hast oder du squattest deinen Deadlift und hast dann Soft Knees. Die zwei Optionen gibt es dann am Ende. Mhm. Und das ist natürlich, finde ich, erstmal überhaupt eins dieser grundlegenden Probleme. Das zumindest, was dieses Soft Knees angeht. Und also bevor ich jetzt auf jeden Fall das Ganze mit dem Plyometrics anfangen würde, würde ich erstmal schauen, ob diese grundlegenden Sachen überhaupt schon stimmen. Aber Maxi hat schon. Vielleicht hat er da einen Punkt, ja. Also ich verstehe auf jeden Fall, wohin er damit will mit diesem Cue oder mit diesem, ist es ein Cue? Ist nicht wirklich ein Cue, ne?
Ja, also ich glaube, er ist eine Abschaffung von einem alten Cue. David Wilson hat immer gesagt, erst Knie auslocken und dann die Schultern nach hinten und das war eine Verbesserung von dem alten Cue. Erst Knie auslocken und dann die Hüfte auslocken. Und ich glaube, das ist Quatsch, weil die Hüfte und die Knie sollten schon gleichzeitig auslocken. Und der bessere Cue ist einfach so lange hochdrücken, bis halt Knie und Hüfte gelockt sind und dann einfach Schultern nach hinten. Also wenn jemand fragt, ich weiß nicht genau, wann ich mit den Schultern nach hinten gehen soll, dann ist die ganz einfache Aussage, ja, bis nicht mal weiter nach oben geht. Du gehst komplett bis nach oben und ich finde, weil du jetzt meinst, erstmal die Grundlagen beibringen, ich finde halt, ein Sprung ist da eine gute Grundlage. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, du musst jetzt 10 Sprünge noch an dem Tag machen, aber ich habe manchen Leuten, die halt das zu sehr als Bodybuilding ADL sehen, also Hamstring-dominanten ADL, wo wirklich nach hinten gezogen wird vom Boden, dass da ein Sprung eine sehr intuitive Möglichkeit ist, den Leuten zu zeigen, wie sich, also oder Zeitlupensprung, wie sich der Deadlift anfühlen soll. Weil du würdest auch nie beim Sprung anfangen, deinen Rücken einzurunden und nach hinten zu springen und kriegst die halt mehr dahin, einen Push zu machen und einfach sich so lange hochzudrücken, bis Knie und Hüfte bis Knie und Hüfte gestreckt sind und dann ist der Lockout auch nur noch ein, ich bringe die Schultern nach hinten. Das sieht dann oft so aus, als würden die so einen Hip Thrust machen. Aber das ist einfach, weil man sich dann gegenlehnen muss gegen das Gewicht, wenn die Schultern nach hinten gehen. Und ich glaube, das ist eigentlich, was man macht im Lockout am Ende.
also das, was ich jetzt noch monumentaler finde an dieser ganzen Konzeption, ist eigentlich die Rückenposition. Also du hast ja gerade gesagt, wenn ich einen Sprung mache, würde ich ja nicht auf die Idee kommen, meinen Rücken einzurunden und nach unten zu squatten, sondern nach hinten zu gehen und ne, Rücken gerade zu halten und dann die Hüfte zu strecken. Genial. Also das werde ich nachreichen, weil das kommt jetzt in meinen Pool, in meine Toolbox.
Ich habe mir das ja auch geklaut. Also ist ja nicht so,
dass sowas darfst du nicht zugeben.
Hey, Maxi. Das ist alles wie ein... Nee, also, aber ich sag mal so von hier, wie ist er? Nick Manders.
Ja, der Kanadier, 83er.
Ich wusste gar nicht, wie strong er ist. Er ist ja einfach der drittstärkste IPF-Deadlift. Mit, wie viel war es? 367, glaube ich, 5. Hat auf den Weltmeisterschaften gemacht. Als 83er.
Nick Manders hat meinen most fucking favorite Spruch ever.
Force first, ja.
Nee, also, ja, okay. Der hatte irgendwann mal diesen Spruch, das war, ich glaube, so 2022 irgendwann. Und der war, I don't need the tactical advantage, I pull 800 pounds.
Vor allen Dingen.
Und ich schwöre, ich finde, das ist so ein guter Spruch einfach.
Man muss noch dazu sagen, der Typ, also du, was Position ausmacht, der macht das halt ohne Gürtel, ne? Die,
ja.
Die 367,5, die er gezogen hat. Und er hat halt auch da gesagt, jetzt weiß ich auch über, wie ich auf das ganze Gewichtheber-Thema gekommen bin. Er hat gesagt, dass der Deadlift vielmehr als so ein dynamisches Movement wie zum Beispiel ein Clean and Jerk oder einen Sprung gesehen werden sollte. Und da hat es bei mir Klick gemacht, dass ein Sprung eigentlich eine super Metapher ist, weil das einfach jeder kann und jeder instinktiv richtig macht, sich über den Vorderfuß hochzudrücken und am Ende ist halt alles gestreckt. Und das nehme ich jetzt auch sehr gerne als Cue bei der Beuge, dass man sagt, lande wie von einem Sprung, und dann geh hoch wie bei einem Sprung. Mhm. Das bringt manchmal mehr, weil die Leute wissen, wie sie springen. Aber wenn man sagt, ja, mach das Gelenk so, das Gelenk schiebst nach vorne, da musst du aber auch darauf achten, dass du hinten den Druck, vorne den Druck. Wenn man sagt einfach, lande einen Sprung, spring hoch, das ist ein guter externer Cue, wo man sich auf Kraftentwicklung konzentrieren kann und wo man erstmal instinktiv mehrere Sachen richtig macht. Weil da kommt dann auch keiner in die Idee, einen Prehinge zu machen oder sich hoch zu Good Morning, dann dieses Stay in the Quads oder drück dich aus den Beinen hoch. Das ist manchmal sehr schwer umsetzbar. Ich habe das früher auch nicht gecheckt, ja, aber wie mache ich denn das so? Ich habe das Gefühl, mein Körper will was anderes machen. Aber wenn man denen sagt, ja, spring halt hoch, versuch hochzuspringen, dann drückt man sich automatisch mit den Beinen gegen die Stange. Und wird nicht für jeden funktionieren, aber ich finde, das ist ein sehr cooler Ansatz, auch so generell erstmal zu erklären, wie man das machen sollte.
Genial.
Oder schön für maximale Kraftentwicklung. Also, wir müssen ja jetzt eine Sprung-Deadlift-Variation draus machen für die wilde Variationswoche. Und, nee, aber ohne Scheiß, ich glaube, wenn Leute sehr in so einem Good-Morning-Pattern alles so ein bisschen ziehen, eher beim Deadlift, in der Off-Season mal ein paar Sprünge rein, warum nicht? Es gibt ja auch wirklich Leute, ich weiß nicht, wie eure, wie nennt man das, kindliche, sportliche Früherziehung war oder so. Mhm. Aber ich habe halt viele Sportarten gemacht. Aber es gibt safe Leute, die haben sich beim Schulsport immer so ein bisschen rumgedrückt, waren nie in einem Sportverein und die sind in ihrem Leben vielleicht 10-mal gesprungen, so. Wisst ihr, was ich meine? Und da könnte es vielleicht helfen, erstmal den Leuten sowas an die Hand zu geben, dass sie erstmal wissen, wie sich so ein Sprung anfühlt oder ja, ich glaube auch viele Heavyweights, wann sind die das letzte Mal hochgesprungen? Ich meine, was heißt Heavyweights? Wann bin ich das letzte Mal hochgesprungen? So im Alltag, dass man erstmal wieder in diese Bewegung reinpunkt, diese Bewegungsmuster.
Letzte Woche Freitag auf dem Not-Blues-Konzert bin ich gesprungen.
Das letzte Mal bin ich gesprungen, als ich so einen coolen Heel-Clap machen sollte.
Ah, wie so ein fröhlicher Mensch, der gerade wegläuft.
Richtig.
Und dabei pfeift.
Apropos Sprünge, wir hoffen natürlich, ihr springt sofort in die Spotify-Bewertung rein, droppt uns 5 stabile Sterne für die weitere Folge unseres Birdgang Powerlifting Podcasts. Wenn ihr natürlich Fragen, Anregungen, Wünsche oder sonstiges habt zum Thema Podcast oder natürlich auch zum Coaching, dann spammt uns doch gerne mal zu. Falk.incredible, Maxi_producer, Kona_dh. Wir sollten uns dringend ein paar einheitliche Nutzernamen geben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.
Tschüssi.
Tschüss.